Willkommen zum Spiegelgeschichte-Podcast. Mein Name ist Danny Kringiel und wir beschäftigen uns heute mit einer Widerstandsgruppe gegen das NS-Regime, die trotz ihres eher kurzen Bestehens und eher begrenzten Wirkungskreises berühmter wurde als die meisten anderen. Die Weiße Rose, der Mitglieder Sophie und Hans Scholl 1943 von den Nazis hingerichtet wurden. Zu Gast bei mir ist heute die Historikerin und Autorin Maren Gottschalk. Sie ist die Verfasserin des Textes, den wir gleich hören werden, und der Sophie Scholl-Biografie »Wie schwer ein Menschenleben wiegt«. Herzlich willkommen, Frau Gottschalk.
Hallo.
Was hat Sie an diesem Thema der Weißen Rose besonders interessiert?
Ja, es ist schon ein interessantes Phänomen, dass die Weiße Rose so viel bekannter ist als andere Widerstandsgruppen in der NS-Zeit, obwohl sie so wenige nur waren und ja konkret wahrscheinlich auch viel weniger gemacht haben als andere. Also nur zum Vergleich, die sogenannte Rote Kapelle hatte etwa 400 Mitglieder und die haben auch Flugblätter gemacht, die haben auch Informationen über Verbrechen der Wehrmacht rausgegeben. Also bleibt die Frage, was ist es, dass die Menschen hierzulande und nicht nur hier, sondern ja eigentlich auf der ganzen Welt an der Weißen Rose so sehr bewegt und berührt? Und darum geht es in meinem Artikel.
Und die Geschichte dieser Gruppe, also wie genau Sophie und Hans Scholl zum Sinnbild für den Widerstand gegen das NS-Regime wurden und wie sie versucht haben, gegen die Nationalsozialisten mobil zu machen, dann letztendlich aber auch scheiterten, das hören wir jetzt.
Nicht umsonst gestorben. Von Maren Gottschalk. Die Weiße Rose war nur eine von vielen Widerstandsgruppen in der NS-Zeit. Andere erreichten vielleicht sogar mehr. Warum ist gerade die Gruppe um die Geschwister Scholl heute so bekannt? Warum Sophie Scholl an jenem 18. Februar 1943 einen Stapel Flugblätter von der Galerie im Lichthof der Münchner Universität stieß, wird niemand mehr ergründen können. Dessen ungeachtet sind die herabwirbelnden Flugblätter ein Sinnbild geworden für den Widerstand gegen das NS-Regime und für die Gruppe, die wir heute die Weiße Rose nennen. Der Blätterregen im Lichthof erzählt aber auch vom Scheitern, denn er führte zur Entdeckung und Verhaftung der Geschwister Hans und Sophie Scholl. Vier Tage später wurden sie gemeinsam mit ihrem Freund Christoph Probst vom Volksgerichtshof wegen Vorbereitung zum Hochverrat, Feindbegünstigung und Wehrkraftzersetzung angeklagt und zum Tode verurteilt. Das wird Wellen schlagen, prophezeite Sophie Scholl gegenüber ihren Eltern kurz vor der Hinrichtung. Zum eigentlichen Ziel führten die sechs Flugblätter nicht, die die Weiße Rose im Juni, Juli 1942 und im Januar, Februar 1943 verbreitete. Sie lösten keinen Aufstand gegen die Diktatur der Nationalsozialisten aus, weder an der Universität München noch in irgendeiner anderen Stadt in Deutschland. Der Krieg ging weiter, als ob die Weiße Rose nie existiert hätte. Kein Mensch wurde ihretwegen verschont, kein Verbrechen verhindert. Oder doch? Auch wenn etwa ein Drittel der Empfänger die ersten Flugblätter sofort zur Polizei brachte, aus Empörung oder aus Angst vor einer Falle, wer möchte behaupten, dass es niemanden berührt oder ins Grübeln gebracht hätte, einen Satz zu lesen wie diesen? Im Namen der ganzen deutschen Jugend fordern wir von dem Staat Adolf Hitlers die persönliche Freiheit, das kostbarste Gut des Deutschen zurück, um das er uns in der erbärmlichsten Weise betrogen hat. Hinzu kamen die Parolen »Nieder mit Hitler«, »Freiheit und Hitler, der Massenmörder«, die Hans Scholl in drei Februarnächten gemeinsam mit Alexander Schmorell und Willi Graf in der Münchner Innenstadt an Wände pinselte. Die Gestapo in München war alarmiert und leitete die Großfahndung nach einem Gewaltverbrecher ein. Weil das fünfte Flugblatt nicht nur in München, sondern auch in Salzburg, Wien, Linz, Augsburg, Stuttgart und Frankfurt am Main verbreitet worden war, musste die Gestapo im Februar 1943 davon ausgehen, dass sie es mit einem rasch wachsenden Netzwerk zu tun hatte. Am 2. Februar hatte die Wehrmacht endgültig in Stalingrad kapituliert. Die Schwäche der deutschen Armee war unübersehbar geworden. Auch deshalb reagierte der Volksgerichtshof nach der Verhaftung der Widerstandskämpfer mit großer Härte und beschleunigten Verfahren. Eine Begnadigung der später verurteilten Weiße Rose-Mitglieder Schmorell, Huber und Graf lehnte der Oberreichsanwalt am Volksgerichtshof ab. Es handelt sich im vorliegenden Verfahren wohl um den schwersten Fall hochverräterischer Flugpropaganda, der sich während des Krieges im Altreich ereignet hat. Den Nazis gelang es nicht, ihr Schicksal vor der Öffentlichkeit zu verbergen. Am 27. Juni 1943 lobte Thomas Mann in einer BBC-Sendung die Weiße Rose. Brave, herrliche junge Leute. Ihr sollt nicht umsonst gestorben, sollt nicht vergessen sein. Über Helmut James Graf von Molke, führendes Mitglied im Kreisauer Kreis, gelangte ein Exemplar des 6. Flugblatts nach Großbritannien und wurde mit einem erklärenden Kommentar versehen, unter dem Titel »Ein deutsches Flugblatt« von der Royal Air Force 100.000-fach über verschiedenen großen deutschen Städten abgeworfen. Auch die sowjetische Armee verbreitete im Juni 1943 zwei Flugblätter an der Front, die vom Widerstand der Weißen Rose und von der Ermordung ihrer Mitglieder berichteten. In Hamburg versuchten Sympathisanten, das 6. Flugblatt der Weißen Rose weiter zu verteilen. Auch diese Gruppe wurde zerschlagen. Trotzdem kann man sagen, die Aktionen der Weißen Rose hatten einen unmittelbaren Effekt. Die weitaus größere Wirkung erzielte die Weiße Rose jedoch erst lange nach dem Krieg. Auch wenn die erste Gedenkfeier schon am 4. November 1945 in München stattfand, es sollte noch Jahre dauern, bis ihre Mitglieder in den Augen der deutschen Mehrheit nicht mehr als Verräter galten. Hier erging es der Weißen Rose nicht anders als anderen Widerstandsgruppen. Doch heute sind Straßen, Plätze und Schulen nach der Gruppe oder ihren Mitgliedern benannt. Menschen in aller Welt sehen in den Mitgliedern der Weißen Rose besondere Vorbilder. Im Vergleich dazu sind andere Widerstandsgruppen, wie sie zum Beispiel die Arbeiterbewegung hervorgebracht hatte, weit weniger bekannt, obwohl sie zahlenmäßig viel bedeutender waren als die Weiße Rose und oft auch programmatisch moderner. Eine Erklärung dafür liegt auf der Hand. Von Anfang an wurde die Erinnerung an die Weiße Rose mit der persönlichen Geschichte ihrer jungen Mitglieder verbunden. 1952 veröffentlichte Inge Scholl ihr Buch »Die Weiße Rose«. Sie verknüpfte ihre Erinnerungen an ihre Geschwister Hans und Sophie mit der Geschichte der Flugblätter. Das Buch wurde ein Bestseller, in verschiedene Sprachen übersetzt und prägte so das Bild der Weißen Rose im In- und Ausland. Dabei ist es nicht unproblematisch. Scholl konzentrierte die Darstellung auf ihre Familie. Auch deshalb stehen die anderen Mitstreiter wie Alexander Schmorell, Willi Graf, Christoph Probst und Kurt Huber bis heute im Schatten der Scholls. 30 Jahre später machten zwei preisgekrönte Filme »Die Weiße Rose« einem Massenpublikum bekannt. Michael Verhoevens »Die Weiße Rose« war 1982 nicht nur ein sehr erfolgreicher deutscher Kinofilm, sondern löste eine wichtige Diskussion aus. Im Abspann wies der Regisseur darauf hin, dass die Urteile des Volksgerichtshofs bis zu diesem Zeitpunkt von der bundesdeutschen Justiz nicht aufgehoben worden waren. Percy Adlons Film »Fünf letzte Tage« aus demselben Jahr lief schon Anfang 1983 im Fernsehen. Er konzentrierte sich ebenso wie Mark Rotemunds späterer Film »Sophie Scholl – Die letzten Tage« 2005 auf die einzige Frau der Kerngruppe, Sophie Scholl. Nicht zuletzt durch diese Darstellungen avancierte sie in den vergangenen Jahren zur Lichtgestalt des deutschen Widerstands. Leserinnen der Brigitte wählten Sophie Scholl im Jahr 2000 zur Frau des zurückliegenden Jahrhunderts. In München und Schwäbisch Hall benannten sich Kirchengemeinden nach Sophie Scholl, die immer stärkere Züge einer Nationalheiligen annimmt. Ihren Mitstreiter Alexander Schmorell verehrt die russisch-orthodoxe Kirche seit 2012 tatsächlich als Neumärtyrer. Die Weiße Rose umgibt den Nimbus von Jugend und Unschuld. Außer Professor Kurt Huber steckten alle Mitglieder der Kerngruppe noch im Studium, viele von ihnen studierten Medizin. Sie gelten als idealistische Kämpfer für Freiheit und Mitmenschlichkeit. Bei der Frage nach den Motiven der Gruppe variieren die Interpretationen von Historikerinnen und Historikern. Die einen betonen die christliche Heimat der Weißen Rose, andere halten eine humanistische Einstellung für wichtiger, manche nennen die Weiße Rose unpolitisch. Andere erkennen gerade eine politisch motivierte Argumentation in den Flugblättern. Der Münchner Historiker Hans-Günther Hockerts wies in einem Aufsatz darauf hin, dass die Flugblattautoren Hans Scholl und Alexander Schmorell ganz bewusst an verschiedene Werte anknüpfen wollten, von denen ihre Leserinnen und Leser geprägt waren. Sie hätten daher gezielt vielschichtig argumentiert und man könne die Flugblätter also nicht auf eine einzige Denkfigur reduzieren. Wohl auch deshalb ist die Widerstandsgruppe heute zu einer Projektionsfläche geworden. den zahlreichen Ebenen, auf denen die Weiße Rose um die Unterstützung für ihr Anliegen warb, begegnete die Nachwelt mit ihren eigenen Fragen und leitete daraus neue Antworten für die Gegenwart ab. Auch das eine Erklärung für ihre bleibende Aktualität. Inge Scholl ordnete die Weiße Rose Anfang der 1950er Jahre in den antikommunistischen Grundkonsens der bundesdeutschen Gesellschaft ein, analysiert die Historikerin Christine Hickel. Der Ruf nach Freiheit, der sich häufig in den Flugblättern findet, passte perfekt in die Zeit des Kalten Krieges. Spätere Zeiten setzten andere Akzente. So suchte man seit den 80er Jahren nach positiven Vorbildern in der Geschichte, nach Menschen, die beweisen sollten, dass es das andere, bessere Deutschland gab und immer gegeben hatte. Zeitlos eindrücklich aber ist die klare, unmissverständliche Ablehnung von Totalitarismus, Unmenschlichkeit, Kriegsmaschinerie und Mitläufertum. Und der starke Glaube daran, dass der Mensch lernfähig ist, wie es im zweiten Flugblatt hieß, jetzt kommt es darauf an, sich gegenseitig wiederzufinden, aufzuklären von Mensch zu Mensch, immer daran zu denken und sich keine Ruhe zu geben, bis auch der Letzte von der äußersten Notwendigkeit seines Kämpfens wieder dieses System überzeugt ist. Zur Autorin. Die Historikerin Maren Gottschalk ist Autorin des Buches Schluss, jetzt werde ich etwas tun. Die Lebensgeschichte der Sophie Scholl, das bei Belz und Gelberg erschien.
Sie hören den Spiegel-Geschichte-Podcast. Mein Name ist Danny Kringiel und zu Gast bei mir ist heute Maren Gottschalk, die Autorin des Textes, den wir gerade gehört haben. Frau Gottschalk, warum ist der Fall der Weißen Rose noch heute von besonderer Relevanz?
Es ist ja für eine Demokratie immer wichtig, sich die eigene Geschichte anzuschauen und genau vor allem auf die Zeiten zu schauen, da die Demokratie unterdrückt wurde. Also welche Mechanismen gab es damals, wer hat sich dagegen gestellt und wer hat die Demokratie verteidigt? Aber es gibt aus meiner Sicht für uns auch einen ganz aktuellen Grund, heute nochmal genauer dahin zu schauen. Denn wir haben heute eine Partei im Parlament, deren Mitglieder sich zum Teil ja offen gegen unsere Demokratie aussprechen und die mit den Werten unseres Grundgesetzes nicht wirklich immer übereinstimmen. Und vor diesem Hintergrund finde ich es besonders wichtig, an die Geschichte der NS-Zeit und an den Widerstand dagegen zu erinnern.
Sie sprachen die AfD an. Wir haben jetzt gerade aus zwei Landtagswahlen zwar sinkende Beteiligung im Parlament, aber immer noch doch deutliche Beteiligung gesehen. Es hieß einmal auf einem Flugblatt der Weißen Rose, wir schweigen nicht, wir sind euer böses Gewissen. Haben Sie den Eindruck, dass Deutschland angesichts des Erstarkens der neuen Rechten bald wieder so ein böses Gewissen brauchen könnte?
Also böses Gewissen glaube ich nicht, aber natürlich ist es für uns sehr, sehr wichtig, den Appell der Weißen Rose also auch bis heute zu hören und ernst zu nehmen. Und ich finde nicht, dass wir so etwas wie eine Weiße Rose 2.0 heute brauchen, weil ja eigentlich die Werte der Weißen Rose in unser Grundgesetz eingeflossen sind. Was wir machen müssen, ist, dass wir sagen, wir verteidigen die Werte der Weißen Rose, wir alle, denn darauf gründet unsere Demokratie. Und insofern müssen wir uns alle dafür stark machen und dafür einsetzen, diese Werte zu verteidigen und das sichtbar zu machen, dass wir diese Werte haben.
Sie sind jetzt in Ihrem Artikel auf die Uneinigkeit zwischen Historikern eingegangen. Welche Motive die Weiße Rose eigentlich wesentlich trieben? Waren das humanistische, waren das eher christliche, waren es unpolitische oder eher politische? Was halten Sie für die zentrale Triebfeder der Gruppe?
Ich glaube, dass die humanistischen Werte im Vordergrund stehen. Also die Weiße Rose steht für Freiheit, für Gewissen, für Menschenwürde, Verantwortung. Christliche Motive kamen sicherlich hinzu. Es ist insgesamt, würde ich mal sagen, die Forderung nach Menschlichkeit. Aber es war eben der Weißen Rose sehr wichtig, zu versuchen, möglichst viele Menschen anzusprechen und deswegen auch auf verschiedenen Ebenen zu argumentieren. Und politisch waren diese Argumente von Ihnen eigentlich alle.
Es ist im Nachhinein, sind die Geschwister Hans und Sophie Scholl sicherlich die mit Abstand bekanntesten Mitglieder der Gruppe geworden. Und Sophie Scholl ist über die Zeit auch zu einer Art Medienfigur geworden, durch Verfilmungen etwa. Gibt es Bereiche, in denen diese Medieninszenierungen dem Menschen Sophie Scholl, mit dem sie sich ja sehr ausgiebig befasst haben, nicht gerecht werden?
Ja, also immer dann dort, wo sie benutzt wird, wo ihre Prominenz, ihr Ruhm, ihre Bekanntheit benutzt wird für eigene Zwecke. Ich finde, dass wir Sophie Scholl auf jeden Fall in unserer Erinnerungskultur gut verankern sollten. Ich finde es schön, dass so viele Städte, Kommunen an sie erinnern und auch viele Gruppen und sich mit ihr beschäftigen und dass es viele auch Medienideen gibt. Also ich finde auch, dass man Sophie Scholl wunderbar in allen Medien natürlich, in allen Medien an sie erinnern kann. Es gibt ein ganz tolles Instagram-Projekt, was demnächst starten wird. Ich bin Sophie Scholl. Ich finde, das sind sehr gute Möglichkeiten in unserer Welt, an sie zu erinnern. Aber es muss immer die Frage sein, wer hat welches Interesse dabei? Geht es wirklich darum, Sophie Scholl bekannter zu machen, ihre Erinnerung zu pflegen, ihre Werte klar zu machen, sichtbar zu machen? Oder geht es darum, dass sich irgendwelche Gruppen davon versprechen, ihre eigenen Ziele damit sozusagen aufzuwerten? Und das ist historisch falsch und menschlich verwerflich.
Haben Sie den Eindruck, dass Sophie Scholl als diese herausragende Persönlichkeit, Sie sagen in Ihrem Text ja auch, dass sie gerade zur Nationalheiligen hochstilisiert wurde, wird sie instrumentalisiert eigentlich als Identifikationsfigur oder trägt sie diesen heiligen Schein auch zurecht?
Also aus meiner Sicht trägt kein Mensch einen heiligen Schein zurecht und ich finde, wir müssen sie gar nicht zur Heiligen machen. Sie ist eine Heldin unserer Geschichte, das sehe ich schon so, denn sie war sehr, sehr mutig, sehr entschieden, nicht nur mit dem, was sie gemacht hat, der Verbreitung der Flugblätter, sondern auch in ihrem Verhör, das können wir ja sehr gut nachlesen, diese Standhaftigkeit, dieser Wille, nicht nachzugeben, auch wenn die Verhörprotokolle keine 1:1 Abschrift sind der Gespräche, die dort stattgefunden haben, wird es sehr deutlich, dass sie zu diesen Inhalten steht, dass sie nicht um Gnade bettelt, dass sie nicht sich rausredet, versucht zu sagen, ich wusste gar nicht genau, was ich da gemacht habe, ich bin da so reingerutscht. Also das finde ich heldenhaft, mutig, bewundernswert. Und deswegen müssen wir sie als Menschen betrachten, um auch von ihr das lernen zu können. Wenn wir sie zur Heiligen machen, dann schieben wir sie von uns weg. Dann entrücken wir sie, dann machen wir ein marmornes Standbild irgendwo weit weg aus ihr. Und ich finde, nur wenn wir sie als Menschen sehen, haben wir die Chance, auch von ihr wirklich zu lernen.
Jetzt, das schildern Sie ja auch in Ihrem Artikel, ist es so, dass die Gruppe, die Weiße Rose, ja gar nicht so unglaublich erfolgreich aktiv war, dennoch diesen ja überaus präsent ist in ihrem Nachhall. Und glauben Sie, dass jetzt bei der Prominenz, die Sophie Scholl etwa erreicht hat, dass es damit zu tun haben könnte, dass es in Deutschland gibt es hierzulande etwa einen besonderen Durst danach, Personen, die im Widerstand aktiv waren, ja besondere Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, auch um sich einer historischen Kollektivschuld für das Grauen, das Hitler verursacht hat, zu befreien?
Ja, das glaube ich schon, dass wir hier natürlich das Bedürfnis danach haben, die Menschen, die sich gegen den NS-Staat gestellt haben, die also wirklich in der dunkelsten Stunde unserer Epoche ihre Stimme erhoben haben, diese Menschen zu kennen, sie zu benennen, ihre Geschichte zu recherchieren, kennenzulernen, Filme über sie zu sehen, Bücher über sie zu lesen. Das finde ich auch wirklich, das finde ich gut und legitim. Wir müssen dabei eben nur sehen, was wir damit machen. Es hat natürlich keinen Zweck zu sagen, ja, wunderbar, wir sind alle, es gab die anderen Deutschen und insofern war das alles gar nicht so schlimm, sondern was wir damit machen müssen, ist zu sagen, das müssen wir als eine Herausforderung sehen, dieses Erbe weiterzutragen und dieses Erbe sozusagen zu bewahren und auch lebendig zu erhalten in unserer Welt, zu übersetzen sozusagen in das, was heißt das denn heute? Was hat die Weiße Rose gefordert und wenn ich das für richtig halte, was heißt das denn heute für mich und wie müssen meine Forderungen dann aussehen? Das ist das, was wir daraus ziehen müssen.
Haben Sie da für sich ein Urteil gefällt? Also was sozusagen auf die heutige Situation übertragen die Forderungen wären, die man jetzt angesichts eben des Erstarkens von rechts stellen müsste?
Also ich bin ja sehr oft in Schulen unterwegs und dann geht es natürlich auch immer um die Frage der Schülerinnen und Schüler, was machen wir jetzt damit? Wie sollen wir uns verhalten? Was können wir da für uns lernen? Und ich denke, niemand soll sich in Lebensgefahr bringen. Also das würde ich von niemandem erwarten. Aber wir können unsere Stimme erheben in dem Moment, wo wir sehen, da geschieht Unrecht. Wir können unsere Komfortzone verlassen, das Bequeme zurücklehnen, wo man sich wegduckt und sagt, irgendjemand wird sich schon kümmern. Das ist eben genau das, was die Weiße Rose uns sagt. Das sind alles junge Leute gewesen, die hätten wirklich den Krieg abwarten können in Sicherheit und dann ein gesichertes Leben weiterführen. Das haben sie nicht getan, sondern die haben eben nicht gesagt, irgendjemand wird sich schon kümmern, sondern ich muss etwas tun, ich muss meine Stimme erheben und und Gleichgesinnte suchen und auf das Unrecht hinweisen.
Frau Gottschalk, ganz vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, danke schön fürs Interesse.
Vielen Dank auch Ihnen, dass Sie wieder reingehört haben in den Spiegel Geschichte Podcast. In der nächsten Folge werde ich mich mit dem Dokumentarfilmer und Autor Florian Huber unterhalten über einen Teil der deutschen Geschichte, der seit 100 Jahren nicht an Relevanz verloren hat. Terroranschläge durch rechtsextreme Gruppen. Ich werde mit ihm darüber sprechen, wie der Terror von rechts in den 1920er Jahren in Deutschland begann und welche Parallelen zwischen diesen frühen Anschlägen und aktuellen Straftaten rechtsextremer bestehen. Bis dahin wünsche ich Ihnen gute Gesundheit, passen Sie auf sich auf und bis bald an dieser Stelle.